Moin Sportsfreunde der 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Bevor es mit der Folge losgeht, hier einmal die kleine Bitte an euch. Nehmt euch einmal kurz 5 bis 10 Sekunden Zeit und geht mal bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens auf die Bewertung und gebt uns mal eine Bewertung. Über 5 würden wir uns natürlich sehr freuen. Vielen, vielen Dank, das hilft uns sehr weiter und jetzt geht es los mit der Folge.
96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von 96. Minute, eurem 96 Podcast. Mein Name ist Gianni und wie ihr gehört habt, sitze ich hier heute mit Hannes. Hallo Hannes.
Hallo Gianni, ich grüße dich.
Hannes, die ersten 3 Punkte sind im Sack.
Ja.
Auswärtssieg in Darmstadt, über den wir gleich ausführlich sprechen wollen. Vorab, was gibt's Neues? Lass uns mal auf die vergangene Woche blicken.
Genau, lass uns mal das Sportliche einmal kurz hinten anstellen und über 2 Punkte sprechen. 96 hat in der vergangenen Woche ein Statement zu den Vorfällen rund um das DFB-Pokalspiel gegen SV Hemeling in Bremen abgegeben. Und das bestand eigentlich aus 2 Punkten. Zum einen ging es einmal um die Verwüstung der WC-Anlage, also kurz nach dem Spiel bereits kursierten Bilder der demolierten WC-Anlage im Weserstadion. Und laut des SV Hemeling soll der Schaden sich auf 5.000 bis 10.000 Euro belaufen. Und da die Kosten für die Schäden auf den Gastgeber umgewälzt werden, also wenn da irgendjemand dachte, er ist Robin Hood und nimmt es den Reichen, das wird tatsächlich auf den Gastgeber, also auf den SV Hemeling umgewälzt, was für natürlich für einen extra faden Beigeschmack sorgt und die natürlich extrem in die Bredouille bringt, weil sie natürlich auch nicht über finanzielle Mittel im Rahmen von 10.000 Euro verfügen, das eben aus der Portokasse zahlen. Deshalb hat der Verein ein Crowdfunding gestartet und ich hatte heute Morgen am Montag mal geschaut, da waren schon knapp über 8.000 Euro zusammengekommen. Henning Binsus sagte außerdem, dass gemeinsam an einer Lösung gearbeitet wird und hat dem SV Hemeling da indirekt auch seine Unterstützung gegeben. Am Ende schadet man natürlich einen kleinen Verein, der da einmal in den Genuss des DFB-Pokals kam und sich jetzt mit so einer Scheiße rumschlagen muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch langfristig haben solche Aktionen natürlich auch immer stärkere Repressionen für Fans in ganz Deutschland zufolge durch Polizei, DFB bzw. DFL, was natürlich auch kein Fußballfan und auch kein 96-Fan freuen dürfte. Deswegen ja, beim nächsten Mal vielleicht die ganze Energie lieber darauf verwenden, die Mannschaft zu supporten und darauf seinen Fokus zu legen. Ja. Außerdem nimmt 96 in ihrem Statement Bezug auf die Vorkommnisse beim DFB-Pokalspiel, denn zeitgleich fand auch der Christopher Street Day in Bremen statt und da nimmt 96 Bezug auf die Beleidigung und das diskriminierende Verhalten von Personen aus dem Umfeld der 96-Fans gegenüber Teilnehmern des eben genannten zeitgleich stattfindenden CSD in Bremen. Und 96 sagt selber, dass sie seit Jahren Schirmherr des CSD sind und sich ausdrücklich für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander stark machen. Ich denke, wir wollen auch gar nicht das nächste große Statement raushauen, nur damit wir irgendwas zu der Situation gesagt haben, sondern vielmehr jeden darum bitten, dass ein solch Verhalten in Zukunft, wenn ihr sowas seht, nicht ignoriert wird, dass ihr da nicht wegguckt, sondern egal, ob ihr selber betroffen seid oder so etwas am Rande mitbekommt, bietet eure Hilfe an oder bittet Umstehende um Hilfe, wenn ihr selber sagt, das ist euch zu heikel. Damit ist auf jeden Fall schon große Hilfe geleistet, wenn ihr das Ganze nicht ignoriert. Und außerdem bietet natürlich das UFA an Spieltagen auch Hilfe an, wenn ihr selbst betroffen von Fehlverhalten oder Diskriminierung seid oder solche Fälle beobachtet. Wir hauen euch dazu auch nochmal mehr Informationen in die Folgenbeschreibung zum UFA, wie ihr die erreicht und wo die im Stadion ansässig sind und hoffen, dass das dass solche unrühmlichen Vorkommnisse uns erspart bleiben. Und jetzt soll es wieder sportlich werden und es gibt auch tatsächlich auf der Transfer-Update-Seite einige Neuerungen und wer könnte euch da besser zu abholen als Gianni?
es gab einen neuen Transfer zu verkünden. Es gab wie immer ein kreatives Teaser-Video. Ich weiß nicht genau, welches Tier es war, ein Alpaka oder ein Lama. Mhm. Eins von beiden wird es gewesen sein. Ja, was kurz und knapp Karl verkündet hat, und da wussten wir natürlich alle, um welchen Karl es geht. Es musste Karl Steinmann sein. Das Gerücht, was seit längerem im Raum kursierte, wurde vollzogen. Modalitäten können wir einmal kurz drüber sprechen. Es ist eine Leihe ohne Kaufoption, also ein Jahr bei 96 und dann geht es wieder zurück Richtung Breisgau. Ja, was ist dein Gefühl zu so einem Deal?
Ich will hier, ohne jetzt irgendwie das ganze Thema Transferpolitik nochmal aufzumachen, weil ich glaube, dem werden wir uns nächste Woche, wenn das Transferfenster dann final geschlossen ist, wir nehmen hier am Montag auf, das heißt bis Dienstagabend um 20 Uhr ist das Transferfenster noch offen, werden wir uns nächste Woche dem wahrscheinlich nochmal genauer annehmen. Aber der Junge an sich hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil er grundsätzlich in unseren Kader der jungen Generation, der aufstrebenden jungen Generation passt. Modalitäten sind nicht so schön, um es irgendwie so formal und nett auszudrücken, weil ich habe etwas das Gefühl, dass da jemand kommen sollte und dass diese Lücke geschlossen werden sollte und die Modalität des Werteschaffens da irgendwie nicht eingehalten werden konnte, aber man gesagt hat, wir brauchen trotzdem jemanden und das ist jetzt die beste Lösung. Möchte dazu aber auch sagen, wenn das sportlich für die Saison die beste Lösung ist, müssen wir uns mit sowas einfach auch abfinden, dass wir jetzt nicht bei jedem Transfer den perfekten Wert schaffen können und immer von allem profitieren können.
Ja, ist ein guter Punkt. Also genau, das ging mir auch als allererstes in den Sinn, wo ist da das Werteschaffen? Mhm. Aber wie du schon genannt hast, manchmal ist der Markt ja nicht so einfach, wie man es vielleicht glauben mag. Und vielleicht, ja, wie du es gesagt hast, ist das gerade einfach der beste Deal, den wir hätten kriegen können.
Ja.
Vor dem Darmstadt-Spiel haben ja unsere Amas ein Auswärtsspiel gehabt in Emden und kuriose Tore auf jeden Fall gefallen. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Es war auf jeden Fall vogelwild. Und hat man die Aufstellung betrachtet, hat man gesehen, dass der Karl Steinmann dort in der Startelf stand. Also er war nicht mit im Konvoi Richtung Darmstadt. Wie lief's für Karl in dem Spiel? Ich würde mal sagen, nicht so optimal. Er hat in der 62. Minute eine rote Karte bekommen und ist vom Platz geflogen.
Glattrot, oder?
Glattrot. Mhm. Und ist dementsprechend nicht nur in der Regionalliga erstmal raus, sondern dementsprechend auch bei uns in der ersten Herren. Ist natürlich ein sehr unglücklicher Einstand für den jungen Burschen. Hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Haken hinter.
Auf jeden Fall.
Ich denke mal, zwei Spiele wären es, Minimum. Hoffentlich auch maximal zwei und damit war es das dann.
Ja.
Mal gucken. Er wird auf jeden Fall etwas später bei uns in den Spielrhythmus finden, leider. Aber ist, wie es ist. Du hast es gerade erwähnt. Heute ist Montag. Der Deadline-Day steht vor der Tür. Mhm. Es gab in der vergangenen Woche aber wieder mal heiße Gerüchte rund um 96. Wir haben hier und da auch auf Instagram euch mit Tindern lassen, so wie wir es hier tun. Heute werden wir es nicht machen, weil wir es einfach für unnötig erachten, da, wenn viele von euch die Folge hören, ist schon Hopfen und Malz soweit verloren. Aber ein paar Namen waren tatsächlich im Gespräch. Es ging los mit Kovnatki von Bremen. Kennen viele, ist mittlerweile vom Tisch. Bremen wollte ihn verkaufen, Hannover wollte ihn leihen. Die beiden sind nicht zueinander gekommen. Vielleicht öffnet sich zum Ende noch eine Tür. Mal gucken, werden wir sehen. Aber erstmal wurde da gesagt, das wird nichts. Genauso wie auch bei Kollegen Selke, der einfach zu teuer ist. Mhm. Was wir uns eigentlich hätten denken können, nachdem das Gerücht aufgeploppt ist. Aber die Hoffnung gerade in der...
Starb zuletzt.
Ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und gerade in der aktuellen Transferperiode, wo ja nicht so viel passiert, da versucht man irgendwie jeden Strohhalm zu greifen, den man irgendwie auf Twitter oder Instagram was auch immer findet. Also man freut sich gefühlt über alles. Gustav Nilsson war ja auch ein Kandidat, der ab und zu mal wieder aufflammte. Ich glaube, der wurde viel auch von der Presse dann wieder mit ins Feuer geschmissen. Bei dem deutet jetzt vieles darauf hin, dass er zu Hertha geht. Und der Kollege Vogt, nächster Name, der kurzfristig reinkam, ist ein junger Spieler von Hoffenheim, der eigentlich als Aslani-Ersatz verpflichtet wurde. Der strebte kurzzeitig ein Leihverhältnis an und 96 war mit im Gespräch. Es gab wohl auch Gespräche, aber der Vogt hat sich leider gegen 96 und für Heidenheim entschieden. Ich glaube, Faber hat sich mit dem so ein bisschen näher beschäftigt und Fabian, seine erste Aussage war, glaube ich, der ist viel zu gut, um zu 96 zu gehen. Jetzt, wo er zu Heidenheim geht, nervt es mich schon, weil ich der Meinung bin, dann hätten wir es halt auch gebacken bekommen können. Ja, ja. Woran es dann im Endeffekt gescheitert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, und ein weiterer Name, der mit hinzukam, ist Sahiti vom HSV. Ist ein rechter Flügel. Bei dem ist das Ganze noch nicht vom Tisch. Es geht aktuell eher in die Richtung, wenn man so, ich sag mal, Hamburger Zungen lauschen hört, geht es wahrscheinlich eher in die Richtung Dandil. Vom Spielertyp würde ich nicht sagen, dass er Typ Jokota ist, sondern ich glaube, er ist eher so ein Typ Bundu, der eher die breiten Läufe nimmt, der eher die Linie beackert. Also für mich jetzt nicht so ein 1:1 Ersatz für Jokota. Aber ja, wie gerade schon erwähnt, ich bin ein wenig nervös in der aktuellen Situation und würde mich auch mittlerweile mit einem Sahiti zufrieden geben, muss ich ehrlichweise gestehen.
Ja, ich finde ihn unter der Perspektive, ihn mit Jokota zu vergleichen, auch nicht ideal. Mir ist aufgefallen in den Werten, die ich mal aus den letzten Saisons so genommen hatte, weil er in der letzten Saison nicht so super viel Spielzeit hatte, deswegen habe ich mal die Jahre davor genommen. Er ist auch sehr stark in der Rückwärtsarbeit. Ist so ein bisschen die Frage, ob das die Eigenschaften sind, die uns da jetzt unmittelbar weiterhelfen. Kein schlechter Transfer in jedem Fall, was Dribblings angeht und die Sprints und die Ansätze nach vorne.
Nicht der Typ, ne?
Nicht genau der Typ. Und um euch, die meisten haben es auf Instagram gesehen, aber um euch auch einmal das euer eigenes Tinder-Ergebnis mitzuteilen. 59% von euch haben für ihn gestimmt und 41% dagegen.
Ja, ein letztes Thema, abseits von Transfers, ist eher ein trauriges Thema, ist heute am heutigen Montag frisch reingekommen. Hannover 96 trauert um einen ehemaligen Spieler, Winfried Mitrowski, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Bei Hannover 96 erlebte Mitrowski eine der prägendsten Zeiten in der Vereinsgeschichte. In der Oberliga Nord wurde er sofort zu einer Verstärkung. 63-64 gehörte er zur Mannschaft, die über die Regionalliga Nord und die Aufstiegsrunde den Sprung in die Bundesliga schaffte. Ist immer ein trauriges Momentum, wenn so ehemalige Spieler, die einiges für Hannover 96 geleistet haben, von uns gehen. Klar gehört es zum Leben dazu, aber gerade am heutigen Tage denken wir, glaube ich, alle nochmal an den Winfried, an den guten Winfried.
Möge er mit den vielen anderen 96-Legenden in Frieden ruhen.
Genau, Hannes, in der vergangenen Woche war ebenfalls der altbekannte NP-Talk mit einem Stargast und zwar mit keinem anderen als unserem 96-Patron.
Ja.
Berichte mal.
Genau, also ich will das Thema gar nicht groß aufmachen. Ihr könnt es euch auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Aber natürlich wurde Kind auch zu dem Verhältnis zwischen Titz und Jonas Bolt gefragt und ich muss sagen, die Aussage von Martin Kind fand ich sehr gut. Also ich fand es schön, dass er sich ohne viel Diskussion vor die beiden gestellt hat und gesagt hat, ey, das ist alles richtig, der Titz hat auch unser Vertrauen und das läuft, das fand ich erstmal sehr schön. Natürlich muss man jetzt überlegen, wie lange ist diese Halbwertszeit der Äußerung von Martin Kind. Wenn wir jetzt gegen Darmstadt verloren hätten, hätte es natürlich anders aussehen können, aber erstmal freue ich mich darüber.
Ich fand es auch sehr diplomatisch ausgedrückt, ich war extrem überrascht und war echt... Chapeau Martin.
Es geht doch. Es geht, hat er sehr gut moderiert. Und um die nächste Überleitung ins Spiel zu nehmen, das war jetzt die erste, wurde Christian Titz vor Beginn des Spiels von Sky tatsächlich super Interview, weil es wurden 3 oder 4 Fragen mit Substanz gestellt, die man schmerzlich vermisst auf den PKs, wurde er mal direkt angesprochen auf sein Verhältnis zu Jonas Bolt. Und das hat er auch sehr beruhigend abmoderiert, hat gesagt, wir sind... können beide miteinander und wir haben ein ganz normales Verhältnis miteinander, professionelles, normales Verhältnis und wie viel da auch dran ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde es schön, dass erstmal er direkt darauf angesprochen wird, dass er nicht mal so viel über die beiden berichtet wird, sondern dass sie mal direkt konfrontiert werden mit diesen Aussagen, Möglichkeit hat, dazu Stellung zu beziehen und finde es auch schön und gibt mir erstmal Ruhe, dass er sagt, ey, macht euch keine Sorgen, wir kriegen das hier alles gut hin. Und jetzt, Gianni, gehört dir die Bühne.
Ja, genau, also wir haben ja in der vergangenen Woche schon, ich glaube, alle zusammen gespürt, dass der Druck wächst. Medial wurde versucht, immer mehr Druck reinzukriegen in den Kessel. Sowohl ein Kind als auch ein Tietz hat das, ich sag mal, gut abgeblockt, hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und so sind wir dann auch nach Darmstadt gefahren. Ekliges Spiel, beide Mannschaften nicht wirklich gut reingestartet. Hannover stand mit 0 Punkten da und Darmstadt nur mit 1 Punkt. Also dementsprechend beide in der Bringschuld ihren Fans gegenüber. Darmstadt auswärts finde ich Top 3 der ungemütlichsten Spiele, die du auswärts haben kannst in der zweiten Liga. Ich habe mal geguckt, letzte Saison, da haben die Darmstädter bis zum 29. Spieltag nicht ein Spiel verloren. Und Hannes, du kannst mir verraten, wer am 29. Spieltag in Darmstadt gewonnen hat?
Boah, nee, das heißt ich, wir.
Korrekt.
Ja,
ja, wir waren es tatsächlich mit unserem 0-2. Ich erinnere mich noch an die hervorragende Hereingabe von Taibi auf die Rübe von STT und den Jubel vor dem Auswärtsblock. Ja, und nach der 2-0-Pleite ging es dann für die Darmstädter auch bergab. Die waren damit raus im Aufstiegsrennen. Und dementsprechend bin ich echt mit einem mulmigen Gefühl in den Sonntag gestartet. Waren gemischte Gefühle. Natürlich war ich wie immer Vamos. Hatte Bock aufs Spiel. Aber Darmstadt auswärts, immer eklig. Hinzu kam dann noch die Meldung, ich glaube, es ging Mittwoch schon los, dass Hugonet aus dem Training raus war aufgrund von Rückenproblemen. Am Freitag oder Samstag kam dann auch noch STT dazu. Da dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein, der nächste mit Rückenschmerzen. Es gab dann bei Hugonet keine Entwarnung. Bei STT gab es dann Samstag nach dem Abschlusstraining die Vermeldung, dass er mit nach Darmstadt fährt. Ja. Und damit dachte ich, okay, passt, der ist einsatzbereit, war aber doch nicht so. 96 hat auch ein Statement abgegeben, dass er zwar mitgefahren ist als Capitano, aber der Rücken noch nicht, die wollten kein Risiko eingehen. Also bevor man da, ich sag mal, vorbelastet reingeht und das Ganze schlimmer wird, war schlussendlich, rückblickend betrachtet, ja auch die richtige Entscheidung. Schauen wir mal auf die Aufstellung. Was hat sich der Trainer einfallen lassen? Allen voran freut es uns, glaube ich, alle. Leo Weinkauf hütete das Tor, sollte damit auch erstmal die Diskussion beenden.
Ja.
Wie, also das war ja jetzt die letzten Wochen immer wieder die Frage, Herr Tietz, wie stellen Sie auf im Tor? Also sowohl im Pokal als auch in der Liga steht Weinkauf jetzt im Tor. Mit der Leistung, die er in Darmstadt gezeigt hat, sollte es da eigentlich auch keine Einwände mehr geben. Also wir haben unsere neue Nummer 1, Leo. Wir freuen uns extrem.
Übel.
Geiler Typ, geiler Torwart. Hast du dir verdient, Leo. Ja, eine Abwehr rotierte für Hugonet, Okonrein. Tomiak zentral und Allgeier rechts. Neubauer als Kapitän auf dem Platz. Wie immer in der rechten Schiene, Uden links. Und für STT rotierte Roggo in die Startelf. Hat mich extrem gefreut. Er hat ja eine super Vorbereitung gespielt, konnte endlich mal zeigen, was er drauf hat. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie es so lief. Bundu saß erstmal auf der Bank, war ja auch wieder mit am Start, aber hat erstmal auf der Bank Platz genommen. Taibi war auf dem rechten Flügel in der Startelf, Hartl auf der 10, Gindorf links und vorne auf der 9 startete Pichler. Erstmalig mit dabei, möchte ich auch kurz erwähnen, Jasper Reinhold.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch zur ersten Kadernominierung.
Ja.
Der erste Einsatz, die ersten Minuten lassen hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten.
Yes.
Gut, gehen wir rein ins Spiel. Startete echt dynamisch. Also ich hab mir schon gedacht, so Alter, direkt Feuer von beiden Seiten. Beide sind sofort ins Pressing gegangen. Beide wollten direkt die Kontrolle übernehmen. Und ich sag mal, 6. Minute war dann so die erste nennenswerte Aktion. Das war eine geglückte Pressing-Aktion von unseren Roten, sodass der Ball bei Uden landete und der zog aus knappen 16 Meter ab, wurde allerdings nicht allzu gefährlich. Ja, und so richtig klappen wollte in den ersten 20 Minuten bei beiden nicht so wirklich was. Es war geprägt von echt vielen Fehlpässen.
Ja, total.
Also ich weiß nicht genau, was da los war, aber es wirkte sehr unruhig alles. Also sehr hektisch, sehr unruhig, gerade in der Defensive bei uns.
Ja.
Viel ging über Weißhaupt, über rechts.
Ja, voll. Wir hatten natürlich auch diesen Druck, jetzt 3 Punkte einfahren zu müssen. Das weiß die Mannschaft auch, ne? Ich meine, die wollen ihren Trainer nicht enttäuschen Und Christian Titz stand nun mal in der Kritik in den Medien, das wissen auch die Spieler. Und die haben natürlich diesen Druck jetzt, sich mit dem Unentschieden hier auch nicht abzugeben. Und das kann natürlich auch dann erstmal für ein bisschen offensichtlich für Verunsicherung sorgen. Aber das war Gott sei Dank erstmal auf beiden Seiten, irgendwie war das Spiel davon geprägt.
Genau, sowohl die Roten als auch
gegen
die
Darmstadt, die haben das Gleiche.
Die haben genau die gleichen Probleme gehabt, ja, im Spiel zu finden. Aber wie gerade erwähnt, die Darmstädter hatten, glaube ich, so den Plan, erstmal viel über Weißhaupt laufen zu lassen. Und ja, Okon sah echt oft unglücklich aus in den ersten 20, 25 Minuten. Da habe ich schon leichte Kopfschmerzen bekommen und dachte mir, oh Gott, also hoffentlich geht das gut. In der 20. Minute, aus dem Nichts kann man eigentlich schon sagen, Vukotic mit einem Bärendienst für seine Mannschaft. Ich weiß nicht, was in ihm vorging. Ganz skurrile Szene. Ihr werdet sie alle gesehen haben. Es gab einen Abklatscher in Richtung Pichler und Vukotic wusste, glaube ich, sich nicht anders zu helfen, als die Hand zu benutzen und klatschte den dann so in Seiten aus und ja, wie so selbstverständlich lief er dann zurück und dann griff der Schiri ein und zog die rote Karte und erstmal waren alle komplett außer sich. Der Kohlfeld, der explodierte da an der Seitenlinie, wo ich mir auch dachte, Alter, was bist du für ein Vogel? Du hast es, also er hatte eigentlich noch mit die beste Perspektive auf die Aktion und regt sich auf, als ob es die extremste Fehlentscheidung wäre. Ja, VAR griff natürlich nicht ein, es war einfach klar und ich finde es lächerlich, sich da im Nachgang auch nochmal drüber unterhalten, ob es eine rote Karte war. Ganz klar, Pichler wäre durch. Ja, skurril an der Szene war dann auch noch, die Darmstädter wollten natürlich einen Ersatz für ihn reinbringen, das war dann auch ein alter Bekannter, der Lührs. Der Kollege, der runter musste, Furukawa, der hat sich allerdings zu viel Zeit gelassen. Es gibt ja die neue Regel, bei einer Auswechslung 10 Sekunden und ab vom Platz. Er hat ein bisschen länger gebraucht und dementsprechend hat der Schiri gesagt, okay, Pech gehabt, jetzt habt ihr halt erstmal eine Minute mit zwei Mann weniger und dann ist Kohlfeld, glaube ich, auf 180 hoch.
Der ist durchgedreht.
Der ist komplett am Rad gedreht an der Seitenlinie. Was ihn dann noch mehr auf die Palme gebracht hat, war Minute 28. Da gab es wieder einen Angriff über Weißhaupt. Okon sah wieder nicht glücklich aus. Ja, Weißhaupt drehte sich so um ihn rum. Okon hat noch versucht, irgendwie sich an ihm festzuhalten und dann ging es in den Strafraum und mit so einem, ja, ich sag mal, mit einem leichten Kontakt fällt Weißhaupt dann. Für mich kein Elfmeter. Wie hast du die Situation gesehen?
Nee, kein Elfmeter. Ich möchte noch einmal kurz zu diesen Schiri-Entscheidungen sagen, warum wir da nicht groß drüber diskutieren müssen. Wir haben so viel Schiri-Pech gefressen, so viel Scheiße gefressen letztes Jahr. Man darf jetzt einfach mal der Fairness halber sagen, okay, jetzt bekommen wir mal etwas zurück, ganz einfach.
Ja, wir ernten jetzt das Karma von der vergangenen Saison.
Ja.
Also es war auch für mich kein zählbares Foul. Dementsprechend war Kohlfeld natürlich maximal bedient, ist völlig freigedreht und auch das Publikum wurde lauter. Man hat gemerkt, die fühlten sich benachteiligt, die rote Karte, dann gab es diesen Kontakt von Okon gegen Weißhaupt. Ja. Ich glaube, das Stadion hat schon versucht, so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf den Schiri.
Was ja voll smart ist.
Kennt man ja, aber klappt auch dort wunderbar, weil das Stadion relativ klein ist, alle sitzen nah dran. Wurde für den Schiri zunehmend ungemütlicher. VAR generell recht zurückhaltend.
Ist aber auch der Ansatz der neuen Saison. Ne? Der VAR soll sich etwas raushalten, damit die Macht wieder mehr bei dem Schiedsrichter auf dem Platz
ist. Ist auch spürbar und auch völlig in Ordnung. Ja. Also freut mich, dass der sich mal so ein bisschen raushält aus dem Geschehen. Tut dem Ganzen auf jeden Fall gut. Ja. Schiedsrichter, wo du gerade nochmal auf ihn zu sprechen gekommen bist, war übrigens Timo Gerach. Ein alter Bekannter, den hatten wir letzte Saison auch bei einem Spiel genießen dürfen. Und zwar war das Auswärtsspiel in Elversberg, woran wir uns, glaube ich, alle noch wunderbar erinnern können. Da lief es ja, ich sag mal, von den Entscheidungen nicht so positiv für uns.
Korrekt.
In Darmstadt umso positiver für uns.
Ja.
Okay, machen wir weiter mit Minute 34. Da ist Folgendes passiert. Ich glaube, Tietz wurde das hinten links zu wild und er hat tatsächlich Okon in der 34. Minute rausgenommen und hat Gita gebracht.
Erstmal ganz kurz, ich will dich nicht lange unterbrechen, Shoutout an unsere Edelhörerin Rosi. Sie hat sich so unfassbar gefreut. Ich habe überall bei Instagram und YouTube, ich habe überall gelesen, dass sie sich stark gemacht hat für Gita, schon davor. Und ich habe sie jetzt uns auch wieder immer wieder gesagt in den DMs, dass sie es so schade findet. Ich habe direkt an sie gedacht und habe mich unfassbar für sie und natürlich für Gita selber gefreut. Ja, Shoutout an Rosi, unsere Edelhörerin.
Rosi, dein Einsatz hat sich auch gelohnt. Ja. Ich persönlich, und ich glaube, das können viele bestätigen, wir haben spürbar Verbesserung hinten links gespürt, nachdem Gita reinkam. Auch seine Physis, sein Anlaufen, der war direkt da, der war direkt präsent. Unser Löwe Virgil hat er top gemacht. Er hat direkt Ruhe reingebracht hinten in die Defensive, die ja echt holprig startete. Es ging dann weiter direkt in der 36. Minute, und zwar gab es dann Alarm im 96. Strafraum, und zwar haben die Darmstädter wirklich einen extrem guten Konter eingeleitet. Das ging klack klack und schon war Smith auf dem linken Flügel völlig frei unterwegs, ja, in Richtung 96 Hälfte. Auf der rechten Außenbahn machte sich natürlich wer auch sonst, Noah Weishaupt, schon bereit. Allgeier rannte noch mit, aber der Ball natürlich kam zu Noah, und der war auf einmal völlig frei vom Kasten. Und Leo sei Dank stand es nicht 1-0 in Überzahl für die Darmstädter. Leo parierte den Schuss von Noah Weishaupt, und es ging mit 0-0 weiter. In der 37. Minute, kurz danach, gab es dann einen Steckpass von Rogo auf Pichler, der so aus halbrechter Position an Schuhen scheiterte. Ball war jetzt auch nicht so platziert. Das Spiel wirkte nach der roten Karte aber nicht wirklich verändert.
Nee, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, gehe ich voll mit dir, die zweite Halbzeit sah da ein bisschen anders aus. Korrekt. Aber das Spiel nach der roten Karte, es wirkte für mich weiter sehr fahrig, unruhig. Und ich hatte mir genau das gehofft, dass Titz in der Halbzeit sagt, ey Leute, wir gehen das jetzt so an, das ist unser Spielplan. Und man hat natürlich relativ schnell gemerkt, dass Darmstadt dann genau auf unsere Fehler lauert, um dann Konter zu fahren, was natürlich gegen hochstehende Mannschaften in Unterzahl dann perfekt machen kannst, ne?
Ja, in der ersten Halbzeit gab es auch eigentlich nicht mehr wirklich viel nennenswerte Szene. Kurz vor der Halbzeit gab es noch einen Eckball, der vor Pfeifers Füßen landete, und auch den parierte Weinkauf wunderbar. Fazit zur ersten Halbzeit. Ich habe mir nach der roten Karte schon mehr Dominanz gewünscht oder auch erwartet. Mit einem Mann mehr lässt sich es eigentlich besser spielen, aber man hat das ja oft im Fußball, dass vielleicht der ein oder andere Mannschaft auch ganz gut tut, wenn man mit einem Mann weniger spielt. Und so wirkte das bei den Darmstädtern auch. Und wie du es auch gerade so schön erzählt hast, hatte ich die Hoffnung, dass Tietz die Halbzeitpause nutzt, um ein, zwei Wechsel vorzunehmen, um dann nochmal mit einem neuen Matchplan in Halbzeit 2 zu gehen. Und das tat er auch. Mhm. Rogo hat eine gelbe Karte kassiert und war auch eher unglücklich. Was ist deine Meinung zum Spiel von Rogo in der ersten Halbzeit?
Ja, Rogo, ich habe mich gefreut, dass er den Startplatz bekommt, weil er unseres Erachtens, glaube ich, du hast es auch schon gesagt, eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Er hat deutlich mehr Verantwortung bekommen, auch in den Testspielen. Hatte mich deswegen sehr gefreut. Ich glaube, es war einfach nicht sein Spiel. Also ich will ihm gar nicht die Leistung allgemein absprechen. Der hat, wie gesagt, der kann das echt. Wir haben dieses Potenzial gesehen. Aber es war insgesamt einfach nicht so sehr sein Spiel. Also er war leider, wusste er sich teilweise nicht so richtig zu helfen auf seiner Position. Und das fand ich schade. Glaube aber trotzdem, dass sowas einfach dazugehört und dass das jetzt nicht seine Leistung insgesamt schmälern sollte.
Ja, auf jeden Fall. Für Rogo kam Bundo ins Spiel, und der zweite Wechsel, der vorgenommen wurde, war Pichler ging runter, Kellmann betrat den Platz. Pichler fand ich auch eher unglücklich. Er hatte ein, zwei Momente, wo er echt gut ins Pressing gegangen ist und wo er sich einen Ball erobern konnte, aber er wirkte jetzt nicht ganz so integriert ins Spiel, wie man es eigentlich kennt von ihm. Wenig Bälle bekommen, viel hinterhergerannt, wirkte echt unflüssig alles. Ja. Dadurch, dass dann Rogo vom Platz ging und Bundu ihn ersetzte, stellte sich natürlich, glaube ich, für viele die Frage, okay, wer besetzt jetzt die Sechs? War ein erstes Fragezeichen, was sich aber relativ schnell klärte. Taibbi und Hartl, die fungierten so ein bisschen als schwimmendes Zentrum. Mhm. Ab und zu rückte Taibbi nach hinten, schnappte sich den Ball von einem Tomjak oder sonst wem, manchmal übernahm Hartl. Das hat auch ganz gut geklappt, und ich bin der Meinung, dass Tietz das so auch bewusst eingesteuert hat, weil er wahrscheinlich wusste, dass die Darmstädter den Bus parken und 96 wahrscheinlich sehr, sehr hoch stehen wird und du nicht zwingend mit einem Sechser agieren musst, weil die Darmstädter halt 100 pro ins Konter gehen. Alternativen gab es auch wenig auf der Bank. Jasper Reinhold war noch ein Sechser, der da wäre, hätte ich übelst gefeiert, wenn der in dieses eiskalte Wasser geschmissen worden wäre. Aber ich glaube, das war dem Tietz dann doch zu heiß. Ja, rein in Halbzeit 2, die begann, ja, ich weiß, ich finde keinen passenden Ausdruck dafür. Ich würde einfach mal sagen, feurig. In der 46. Minute gab es einen langen Ball auf Kellmann. Ich sag mal so auf Höhe des Gästeblocks. Und Schuhn stürmte raus und knallte den Ball einmal übers Dach und räumte Kellmann mit ab. Kellmann lag auf dem Boden. Der hat, glaube ich, dem wurde so leicht auf den Knöchel getreten und Schuhen platzte dann einmal so richtig der Arsch, brüllte Kellmann an. Kellmann guckte nur, er dachte, also ich glaube, der hat gar nichts gecheckt in dem Moment. Aber was will der denn jetzt von mir, dachte sich wahrscheinlich nur, der ist völlig abgedreht, der Schuhen. Komplett. Also der war voll drin direkt, hat natürlich nicht für, es war ja kein Foul, er hat den Ball getroffen, aber er hat für dieses Anbrüllen hat er dann die Gelbe kassiert, also auch völlig durch und on top pöbelte er dann natürlich auch nochmal den Schiri an, als der den die Gelbe zog. Also der war, also keine Ahnung, was der getrunken hat in der Halbzeitpause, aber der war auf jeden Fall direkt drin. Und ich habe mich kurz aufgeregt, aber ich sag mal, so 10 Minuten später dachte ich mir dann nur so, danke dir, weil durch die Aktion hat er, glaube ich, auch die Roten so ein bisschen wachgerüttelt. Ja. Also auch die Roten waren direkt wach zum Beginn der zweiten Halbzeit. Und in der 55. Minute gab es dann auch schon die nächste Schlüsselaktion, über die wir sprechen müssen. Uden hat sich links extrem geil durchgetankt. Ein Übersteiger links vorbei, spielte den Ball dann rein. Pfeiffer klärte, wie fast jeder Ball, der reinkam, Pfeiffer war da. Pfeiffer, der klärt das Ding. Hartl stand an der 16er Kante, zieht ab. Und ja, es war eine relativ undurchsichtige Situation im ersten Moment. Der Ball prallte an Justwin ab und das Spiel lief erstmal weiter. Bei der nächsten Unterbrechung war auf einmal ein VAR-Einsatz im Spiel. Ja. So, und ich wusste sofort, okay, es ging um diese Situation, weil Hartl sofort Hand reklamiert hat. Schiri lief natürlich aber auch erstmal, ließ das Spiel natürlich erstmal weiterlaufen. Ja, nachdem man dann die Bilder gesehen hat, war für mich klar, dass das ein Elfer ist. Ich weiß nicht, was da wieder mal so lange gedauert hat. Gefühlt haben sich jetzt 2 Minuten diese Handbewegung angeguckt. Völlig übertrieben, es war Hand, Punkt. Und ja, wir haben ja einen neuen Elferschützen in den Reihen, Lars Gindorf. Lars Gindorf hat in Aachen eine extrem gute Trefferquote gehabt vom Punkt. Aber der war nicht der Erste mit dem Ball in der Hand. Der Hartl hatte den Ball in der Hand und ich dachte mir zuerst so, okay, haben die doch rotiert und Hartl als unser Königstransfer übernimmt jetzt die Aufgabe vom Elfmeterpunkt. Aber nee, war nicht so. Ich glaube, das ist so typisch, dass sich erstmal ein anderer da hinstellt, so tut als ob, weil ja gern nochmal so Psychospielchen getrieben werden und Darmstadt ja auch einen Torwart hat, der sicherlich Bock drauf hat, so ein bisschen Trash-Talk zu betreiben. Ja, also der Hartl hat sich bereit erklärt, den Trash-Talk anzunehmen, übergab dann, als die Ruhe einkehrte, unserem Elferschützen Lars Gindorf den Ball. Gindorf legte sich die Kugel hin und nagelte das Ding halb hoch ins linke Eck. Schuhen war in der richtigen Ecke, aber das war Sahne-Elfmeter. Sahne. 102 km/h reingebügelt. Das ist genau das, was mir gefehlt hat.
Überzeugung.
Die Überzeugung vom Punkt, das Selbstvertrauen. Man hat einfach gespürt, der Mann weiß, was er tut.
Ja.
Beruhigt mich extrem, dass wir nach der letzten Saison wieder mal einen fähigen Elfmeterschützen haben, der auch mit dem ersten Elfmetertor wunderbar in die Saison gestartet ist. Okay, dann geht's weiter in der 70. Minute. Hannover war voll am Drücker. Wir haben durch die Überzahlsituation auf dem Platz natürlich die Darmstädter viel laufen lassen. Man merkte, die wurden von Minute zu Minute, wurden die Beine von denen schwerer. Was mir aber, und da kommen wir jetzt wieder zu deinem Punkt, den du gerade schon angeschnitten hast, was mich so ein bisschen gestört hat, war, während, ich sag mal, das ging ab Minute 70 los, die Darmstädter, die parkten den Bus und 96, die haben halt wieder ihr typisches Spielchen aufspielen lassen, viel über die Flügel, viel durchkombiniert, oftmals auch bis zur Grundlinie, haben dann den Pass ins Zentrum gesucht, oftmals blieb er an Schuhen hängen oder er kam nicht auf Fünferkante, so wie man es eigentlich gern hätte. Aber in diesen 10, 20 Minuten ab der 70. Da waren teilweise da so viele Leute im Strafraum, Da gab es keine Halbraumbesetzung vorm 16er, die irgendwie auf den zweiten Ball hätten lauern können. Es war ein extremer Pulk. Ich weiß nicht, welcher Raum da gesucht wurde von unseren Flügeln oder auch von den Zehnern. Aber gefunden wurde eigentlich nicht einmal irgendwer. Da sind wir eigentlich wieder bei der Grundsatzdiskussion, die wir haben. Wie kriegt man in das System von Tietz in solchen Momenten einen Plan B zustande?
Ja, absolut. Also ich meine, man kann auch das Beispiel der kurz ausgeführten Ecken nehmen. Ne? Da sind wir auch relativ stur geblieben. Obwohl
es gab nicht eine, die direkt reinkam. Ne?
Gar keine. Und da haben wir auch gemerkt, boah, das wird hier nichts. Dann stand Gindorf einmal im Abseits. Aber ich will das Thema gar nicht zu groß aufmachen.
Nee, brauchen wir nicht.
Weil man kann darüber natürlich diskutieren und auch gar nicht böse gemeint Titz gegenüber. Natürlich wünscht man sich dann in diesen Momenten irgendwie was anderes. Aber wenn dieses eine Tor da noch fällt, das 2-0, dann diskutieren wir gar nicht darüber. Weißt du, was ich meine? Also, wenn wir die Tore vorne machen und wenn der Knoten platzt, und das wird er, dann sind alle verstummt. Weil dann spielt er genau, dann ist alles perfekt. Weißt du, was ich meine? Also,
auf jeden Fall.
Wir diskutieren nur darüber, weil vorne die Tore nicht fallen. Und die Chancen, Chris Kramer spricht immer davon, beim Fußball musst du die Chance erhöhen, das Spiel zu gewinnen. Und
wie erhöhst du die Chance?
Wir erhöhen sie. Wir haben so viele Chancen. Und ja, ich bleibe dabei, wenn der Knoten platzt, und das wird er, die Ergebnisse werden ihm recht geben, das hat es jetzt am Wochenende, aber das wird es auch in Zukunft, wenn die Tore vorne fallen. Und dann diskutieren wir gar nicht mehr um einen Plan B.
Ja.
Natürlich muss man hier und da ein bisschen flexibler sein, aber wie gesagt, ich vertraue diesem System nach wie vor komplett.
Ich glaube aber auch, dass die rote Karte dem Ganzen irgendwie nicht gut getan hat. Dadurch, dass die Darmstädter in Unterzahl waren, die haben halt komplett hinten die Räume eng gemacht. Das war halt schon eklig zu bespielen
für total diesen
Fußball, den wir eigentlich spielen wollen. Und auch die Ballbesitzwerte, die sprechen halt für sich. Hannover hatte knapp 70% Ballbesitz. Ja. Also es lief eigentlich in der zweiten Halbzeit nur noch auf ein Tor.
Ja,
In der 73. Minute gab es dann die nächste Aktion für 96. Flanke Hartl von links. Bundu mit einer unfassbaren Direktabnahme.
Alter, Vater,
der hat das Ding. Und das sind genau diese Momente, die du meinst.
Ja.
Wenn der Knoten platzt, dann nagelt er das Ding sowas von dann ins Netz.
Ja.
Aber gut, mal wieder ein Aluminiumtreffer für unsere Roten. Wir kennen es nicht anders. Aber trotzdem war es einfach eine übelst geile Aktion.
Ja.
Und auch hier jetzt nochmal auf Bundu. Bundu kam rein. Er hat so ein geiles Spiel gemacht.
Übel.
Also er hat wirklich, wie man ihn kennt, ne? Natürlich ist er ein anderer Typ, der jetzt vielleicht nicht dieses inversive Spiel macht, sondern eher die Grundlinie nimmt und den scharfen Ball spielt. Aber boah, der hat das so genial gemacht. Hat echt Spaß gemacht, als Bundu reinkam.
Total.
Da war viel Dynamik auf rechts. Viel, viel mehr Dynamik auf jeden Fall wie mit Taibi auf rechts. Ein Taibi stand zwar, ich sag mal, in der Startaufstellung eher auf dem rechten Flügel. Taibi war aber wieder überall. 13 Kilometer gelaufen, mal wieder Platz 1 auf dem Feld. Taibi ist für mich kein Flügelspieler. Taibi ist für mich ganz klarer Zentrumspieler.
Und da glänzt er wie sonst was. Ja. Ne? Das hat man wieder gesehen, was der Meter auch auf der rechten Seite durchs Zentrum macht, um den Ball selber zu verlagern mit Kurzpässen. Das ist unfassbar. Und die Kombination aus Bundu auf rechts und Taibi im Zentrum ist
mega.
Übelst
macht Spaß. Unser Torschütze ging in der 73. Minute vom Platz. Hüseyin Şakrun ersetzte ihn. Freut mich auch. Hüseyin ist back.
Ja.
Hab so Bock auf den Kerl.
Ja,
und der hat auch direkt in der 75. Minute seine erste Aktion gehabt. Hat eine Ablage auf Hartl. Hartl zog ab. Auch wieder von der 16er Kante. Wurde abgefälscht. Wurde nicht allzu gefährlich. Und 96 war voll am Drücker ab der 75. Das ging nur noch auf ein Tor. Und ich habe mir auch echt dieses zweite Tor gewünscht. Ne? Ich wollte es einfach nur auch für meinen Puls. Ich war auf 180 und war total unruhig in mir. Darmstadt war komplett platt. Also für mich war das zweite Tor einfach nur eine Frage der Zeit. In der 87. Minute war es auch fast soweit. Neubauer schickte natürlich Bundu, wen auch sonst, auf rechts. Bundu mit seiner Dynamik flankte den Ball dann relativ scharf, halb hoch, auf den zweiten Pfosten, wo Kellmann lauerte. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, ne? Wenn der Knoten platzt, ist der drin, ne?
Ja, die werden alle drin sein. Das war natürlich gar nichts, muss man. Nee,
das war, ich weiß nicht, ob es 5 Meter waren oder 3. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nah am Tor. Und der Ball landete nicht im Tor, sondern ging drüber. War unglücklich, nervte einen natürlich, aber scheiß drauf.
Ja.
ist, wie es ist. Ja, in der 90. gab es noch einen Schlenzer vom Bundu, den Schuh um den Pfosten gelenkt hat. Und dann war das Spiel auch eigentlich vorbei. Nichts mehr groß nennenswert. Kurz auf die Statistiken gesprochen. 26 Torschüsse, 7 davon aufs Tor. XG-Wert von 2,31. Ich sag mal zusammenfassend so. Frühe rote Karte, die uns natürlich in die Karten spielte, machte das Spiel für uns nicht einfacher, aber wir haben das Spiel dreckig gezogen. Das Spielglück war endlich mal auf unserer Seite mit der roten Karte, mit dem Elfmeter. Ja. Leo Weinkauf hat uns zweimal den Arsch gerettet. Also ich sag mal, allem war das rundum, ich sag mal, nicht mal glücklich, sondern schon verdient, aber bedingt durch die Umstände.
Schließe ich mich gerne an. Mein Take zu dem Ganzen oder meine Meinung zu dem Ganzen ist noch, anstatt aus meiner Warte gesprochen, ich weiß, es müssen nicht alle teilen, aber anstatt jetzt dieses Haar in der Suppe zu suchen und zu sagen, ja, mein Gott, man kann sich über den Sieg nicht freuen, weil die Leistung war kacke. Es war nicht die beste Leistung, aber das macht doch so unfassbar viel Mut, wenn man merkt, dass man aus dem vermeintlich schwächstem oder nicht bestem Spiel der Saison 3 Punkte holen kann. Das macht doch so viel Mut für die nächsten Spiele. Ey, warum diskutiert man über die Leistung des Spiels, wenn man gewonnen hat? Also natürlich war die Leistung nicht perfekt, aber es ist doch völlig normal, dass eine Profimannschaft, und da geht es jeder Profimannschaft auf einem gewissen Niveau so, dass man nicht 34 Spiele so spielt wie gegen Cottbus. Das ist doch völlig normal. Ja. Wir können dieses Pensum nicht immer so. Und dann trotzdem die Spiele zu ziehen, das ist doch so geil, das macht doch so Mut. Und da muss man mal einfach selber sich mal, muss man sich selber mal sagen, Alter, ja, das war nicht geil, scheiß doch drauf. Wir haben die 3 Punkte geholt und das gibt so Selbstvertrauen. Und jetzt freue ich mich noch mehr auf die nächsten Spiele, die wir dann wieder performen werden, um den Gegner dann richtig in Grund und Boden zu spielen.
Super Schlusswort, Hannes. Mich hat es nach dem Spiel auch eher befriedigt, muss ich sagen, dass wir dieses Spiel auf diese Art und Weise so gezogen haben. Es ist scheißegal, wie du schon gesagt hast. Und in 2 Wochen fragt da eh keiner nach. Nee. Also es juckt dann einfach keinen mehr. Wir haben die 3 Punkte im Sack. Freitag steht das nächste Spiel vor der Brust. Haken hinter, Abfahrt.
Und auch die Mannschaft, Titz, wissen, das war nicht das perfekte Spiel.
Natürlich.
Aber das heißt ja auch gar nicht, dass die sich damit zufrieden geben und die nächsten Spiele genauso angehen wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Nee, nee. Diese Kritik finde ich immer so ein bisschen komisch.
Ja, aber die wirst du nicht ändern können, die Leute, ja,
natürlich, die sowas. Aber ich wollte es nochmal sagen.
Alles gut. Okay. Muss hier auch zur Sprache kommen. Ja. Szene des Spiels?
Szene des Spiels war für mich der Elfmeter von Gindorf. Einfach deswegen, weil diese Überzeugung eines Jungen, der hierher kommt, der, glaube ich, wo die Anforderungen von vielen als Torschützenkönig der 3. Liga relativ hoch waren, dass der sich mit so einer Überzeugung den Ball nimmt und sagt, ich schieße das Ding, das reinpfeffert mit der richtigen Überzeugung. Ja, geil. Und am Ende hat das alles wettgemacht, ne? Also der Elfmeter war drin. Und damit war für mich alles andere gegessen. Ja,
schließe ich mich an, war auch meine Szene des Spiels. Spieler des Spiels?
Er war für mich Bundu.
Schließe ich mich jedenfalls an.
Also ich hätte natürlich, Taibi war es bei mir in den letzten Wochen, er hat mir super gefallen. Bundu einfach, er kam von der Bank und mit einem Selbstverständnis und mit diesem Funken Überzeugung, der bringt die Dinger in den 16er, die sind so scharf.
Der hat so eine geile Schusstechnik.
Der hat so, und das, was teilweise auf unserer linken Seite 2 Spieler machen müssen, bei allem Respekt, also ein Gindorf und ein Uden machen das ja wahnsinnig gut mit ihrer Technik. Aber er schafft es einfach mit seinen 2-3 Finden, lässt er einfach einen linken Verteidiger da stehen und zimmert das Ding in die Mitte. Und ich sage auch da, wenn der Knoten platzt, dann ist da der Fuß drin und dann sind diese Dinger drin.
Ja.
Genau, und abschließend dazu hatten wir noch wir haben sehr viele Takes aus der Community bekommen und Gedanken zu dem Spiel. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da auch kurz nach dem Spiel die Möglichkeit gebt, nochmal eure Meinung einzuholen. Und 2 sehr schöne Einsendungen will ich einmal verkünden, einmal von Mike. Das ist die Aussage, lieber dreckige Siege als schöne Niederlagen.
Unterschreibe ich.
Unterschreiben wir beide. Und von Helge, der schrieb, nichts ist wichtiger als Punkte, denn dadurch wächst das Selbstvertrauen.
Geil.
Geil. Und natürlich haben wir noch unsere Kick-Tipp-Runde. Und da will ich euch noch einmal ganz kurz abholen und unsere richtig Tippenden einmal vorstellen. Das war einmal 96 Kurve, Korn Cola, Bechi 1896 und Sascha, die allesamt 0-1 getippt haben und damit jeweils 4 Punkte eingefahren haben. Und von der Spitze grüßen Niesbert und Mauschine zusammen mit 9 Punkten und Gulle 2000 von Platz 3 mit 8 Punkten. Sehr schön.
Gut gemacht, Jungs.
Sehr gut gemacht.
Okay, Hannes, wollen wir mit 96 Grad weitermachen? Ihr kennt uns ja, wir bleiben immer Vamos, egal wie das Spiel lief. Und Hannes, ich glaube, du hast was vorbereitet für heute.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, Johnny, es wurde viel berichtet, es wurde sich viel vorgeworfen und natürlich haben wir auch die Diskussion nicht gescheut. Aber jetzt mit diesem Sieg im Rücken, mit diesen 3 Punkten im Gepäck und eine kurze Woche, die uns zuvorsteht, möchte ich uns beiden heute mal eine Spritze geben und eine Dosis Vamos verabreichen. Und vorab sei gesagt, dass ihr zu Risiken und Nebenwirkungen bitte nicht die sozialen Medien fragt, denn da könntet ihr falsche Empfehlungen bekommen, wie ihr diese Dosis, dieses Medikament Vamos einnehmen solltet. Und ich habe mal den Beipackzettel vom Medikament Vamos gelesen und möchte dir einmal kurz berichten, was da so drin steht. Hören Sie diesen Podcast sorgfältig an, bevor Sie die aktuelle Tabellensituation überinterpretieren. Vamos wird angewendet zur Behandlung akuter Hoffnungslosigkeit und chronischer Schwarzmalerei bei Hannover 96. Der Wirkstoff Vamosin fördert nachweislich Optimismus, Zuversicht und eine gesunde Verdrängung negativer Begleitumstände im Verein. Die empfohlene Dosis beträgt einmal wöchentlich eine Portion Zuversicht. Bei akuter Aufstiegseuphorie kann die Dosis erhöht werden. Vamos sollte vorzugsweise nach Niederlagen oder heftigen Diskussionen über Vereinsinterne eingenommen werden. Nehmen Sie Vamos nicht ein, wenn Sie allergisch gegen Optimismus, Geduld oder langfristig positive Entwicklung sind. Und die Einnahme sollte stets mit ausreichend Abstand zu Kommentarspalten und sozialen Netzwerken erfolgen. Mögliche Nebenwirkungen sollte man auch beachten, sind übertriebene Aufstiegshoffnungen, spontane Stadionbesuche und das wiederholte Aussprechen des Satzes: So schlecht sieht das doch gar nicht aus. In seltenen Fällen kann Vamos zu unrealistischen Erwartungen hinsichtlich der kommenden 4 Spieltage führen. Bei Überdosierung kann es zu akutem Größenwahn und der vorschnellen Buchung eines Hotelzimmers in Rathausnähe kommen. Also auch da solltet ihr aufpassen, ne? Dann gegebenenfalls Rücksprache halten. Und nach Ablauf des 34. Spieltags sollte die Wirksamkeit und die Dosis neu bewertet werden. So, und das ist jetzt hier einmal der Beipackzettel zu unserem Medikament Vamos. Und jetzt würde ich dich gerne einmal fragen, Gianni, was hält dich Vamos? Was ist deine heutige Dosis Vamos?
Ja, für mich bleibt mein Hoffnungsschimmer in der Situation rund um 96 das Spielsystem. Also wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ich bin ein extremer Fan von Tietz und auch ein extremer Fan von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Stimmt mich positiv. Es stimmt nicht nur mich positiv, muss ich ja wohlgemerkt betonen, weil auch viele Experten rund um Deutschlands Fußballwelt und auch Spieler, die ja ebenfalls gefragt wurden, 96 schon auf der Karte ganz oben mit eingruppieren würden. Das bedeutet ja schon, dass wir uns hier unsere Liebe zu dem System nicht aus der Nase ziehen, sondern dass da auch schon fundamental was hintersteckt. Ich sag mal, das System gibt ja auch eigentlich gar nicht her, dass man irgendwie mal, Spiele erlebt, wo man nicht Vamos wird oder bleibt. Nee, weil das ist ja so ein attraktiver Fußball, den wir spielen. Man erinnert sich natürlich an alte Zeiten zurück, wo das ganz anders war. Da bist du aus dem Stadion und dachtest dir nur, Alter, was ist denn, wann das schon wieder? Und in der aktuellen Situation mit dem Trainer und dieser Mannschaft habe ich selbst bei verlorenen Spielen immer noch ein positives Gefühl. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, das total. Ist,
selbst bei vergeigten Spielen, die vielleicht bedingt durch eigene Dummheit oder durch Sondereinflüsse von wem auch immer verloren wurden, hat man trotzdem immer wieder Ansätze gesehen, die einfach die Hoffnung aufflammen lässt. Und du hast es gerade vorhin schon in der Spielrückschau so gut beschrieben, wenn dieser Knoten platzt, wenn wir die Buden vorne machen, die wir uns herausspielen, dann könnte das eigentlich nur gut enden. Von daher ist für mich, glaube ich, dieses generelle Spiel, welches wir spielen, die Dosis Vamos, die mich Woche für Woche vorantreibt.
Übel geil. Würde ich sofort unterschreiben. Ich habe auch etwas Ähnliches, was auf diesem System beruht. Aber genau, was du gesagt hast, ich kann allen Spielen, die wir bis jetzt hatten, etwas Positives abgewinnen. Jetzt mal abgesehen von den 3 Punkten, die wir gestern geholt haben. Und zu wissen, wenn dieser eine Funke noch überspringt, wenn diese eine Weiche noch gestellt wird, dann sind wir unaufhaltsam. Das ist doch viel geiler, als wenn du sagst, boah, das gesamte System funktioniert ja gar nicht. Wie sollen wir denn so gewinnen? Ja. Wir wissen ja zumindest, wie wir gewinnen sollen. Natürlich ist das manchmal deprimierend, weil es vorm Tor nicht klappt. Aber wir wissen zumindest, 96% laufen richtig geil. Und die letzten 4, dafür bleiben wir Vamos. Und die werden noch kommen. Deswegen ist es bei mir auch etwas Ähnliches. Und meine heutige Dosis Vamos ist der erste Platz, den wir belegen. Und zwar in der Tabelle der abgegebenen Torschüsse. Wir haben sage und schreibe 63 Torschüsse in den abgelaufenen 3 Ligaspielen abgegeben und sind damit auf Platz 1. Ich glaube, hinter uns auf Platz 2 ist Wolfsburg mit 62. Und natürlich könnte man jetzt anfangen, okay, aber die Quote von 31,5 Torschüssen pro Tor ist jetzt nicht geil. Nee, ist sie nicht. Aber nochmal, sich diese Torschüsse und diese Chancen zu erspielen, dazu gehört sehr, sehr viel. Und das machen wir mit Bravour. Der Knoten wird platzen. Und dann werden Gindorf und Co. alles auf den Platz lassen und wir werden die Buden vorne machen. Und dann kommen wir alle etwas zur Ruhe und diskutieren gerne wieder über andere Themen, aber nicht ständig über das Tiz-System und ja.
Macht keinen Sinn. Interessante Statistik, die ich, gestern gesehen habe. Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. Hannover 96 auf Platz 1 mit 174 Ballberührungen in den ersten 3 Spielen. Ja. Nur um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, Platz 2 ist Hertha mit 99. Überleg mal. Also mit welchem Abstand wir da auch auf Platz 1 sind. Also da finde ich an der Statistik merkt man auch wieder ganz gut, dass wir es mit unserem geilen System immer wieder schaffen, irgendwie in diesen Strafraum vorzudringen. Ja, es ist einfach, und wie der Kramer das auch immer so schön sagt, du erhöhst damit die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding im Netz einschlägt.
Ja, genau.
Nur das Quäntchen Glück und die Gnadenlosigkeit, wie der Kommentator das so schön genannt hat.
Genau.
Die Gnadenlosigkeit fehlt.
Aber die kommt.
Die wird kommen. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit 96 History.
Das wird heute sehr schön. So viel kann ich vorwegnehmen.
Alte Liebe History.
Wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 1986. Hannover 96 spielte in der Saison 86-87 in der zweiten Bundesliga und empfang am 22. November, das war damals der 17. Spieltag, den Karlsruher Sportclub, also auch unser Gegner, am Freitag. Ja, ganz kurz historisch auf die Zeit geblickt. In den Ende der 70er, Anfang der 80er war 96 lange, lange in der zweiten Liga. In der Saison 85-86 ging es dann endlich hoch in die erste, allerdings nur für ein Jahr. 96 stieg danach direkt wieder ab. Und in dieser Saison, wo 96 direkt wieder abgestiegen ist, befinden wir uns in der heutigen Geschichte. Vor 16.000 Zuschauern empfang Hannover 96 den KSC. Und ein paar bekannte Namen habe ich in der Startelf entdecken können. Im Tor stand Hans Wulff, Bastian Hellberg, Heinz Knüwe, Carsten Suhrmann, Rachid Belabi, Detlef Dammeier, Martin Giesel, Maximilian Heidenreich, Wayne Thomas, Gregor Grillemeier und Sigi Reich im Sturm traten für 96 auf den Platz. Schon geiles Feeling, wenn man die Namen so durchgeht. Trainer damals war Jürgen Wähling. Und der Kommentator, der kommentierte die Zusammenfassung mit den Worten: Der Tag, an dem Suhrmann alles gelang.
Ach.
Was war das für eine Phase 96? Natürlich als Absteiger natürlich die Ambition gehabt, direkt wieder hochzugehen. Aber Suhrmann war nicht der Einzige, dem einiges gelang an dem besagten Tag. In der Anfangsphase war das Spiel eher ausgeglichen. Die Karlsruher, die haben viele, viele Spielanteile gehabt und unser Keeper Hans Wulff im Tor musste mehrmals parieren und die Roten vor dem 1-0 retten. Doch dann änderte sich einiges. In der 37. Minute traf Bastian Hellberg zum 1-0. Bastian Hellberg war damals unser Libero und Kapitän. Und kurz vor der Halbzeit gab es auch noch das 2-0, also Hannover ging mit einem 2-0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit passierte Magisches. 8 Minuten, die das Spiel entscheiden. Und zwar in der 52. Minute Carsten Suhrmann mit dem 3-0. In der 54. Minute Bastian Hellberg mit dem 4-0. In der 60. Minute Bastian Hellberg mit dem 5-0. Unser Innenverteidiger, Libero, Kapitän Hellberg mit dem Dreierpack. Aber das war nicht der einzige Dreierpack an dem Tag. Mhm. Ab dem 5-0 gelang den Roten wirklich alles. Von den Rängen schallte es Zugabe.
Geil.
Und die Zugabe gab es. Und zwar Gregor Grillemeier hat übernommen und hat ebenfalls einen Hattrick erzielt. In der 73. Minute, in der 76. Minute und in der 90. Minute das 6-0, das 7-0 und das 8-0. Eins der drei Tore war ein herrlicher Seitfallzieher. Die älteren Hörerinnen und Hörer, die werden sich sicherlich extrem positiv daran zurückerinnern. Aber wenn man das alleine hört, so ein 8-0 ist ja schon etwas Krasses. So in der nahen Vergangenheit habe ich jetzt dieses Spiel gegen Osnabrück, Saison 22/23 war es, glaube ich, wo wir 7-0 zu Hause gewonnen haben gegen Osnabrück. An dem besagten Tag hat Hannover 96 8-0 gewonnen und das war wirklich ein Spiel, in dem alles gelang. Und bemerkenswert finde ich in der Thematik, man hört jetzt gut KSC, die wurden 8-0 aus dem Stadion geschossen, aber der KSC ist in der Saison aufgestiegen, neben 96. Ja. 96 wurde Erster, die haben die Herbstmeisterschaft nach dem Spiel klar gemacht, aber der KSC ging tatsächlich ebenfalls hoch. Hinrunde waren sie wohl noch nicht ganz so mit dabei oben, aber gegen Ende hin hat es dann auch gereicht, aber gegen einen Vizemeister in der zweiten Liga
Wahnsinn,
8-0
ne?
zu gewinnen, ist blanker Wahnsinn.
Ja.
Ja, wir wären ja nicht euer 96-Podcast, wenn wir nicht noch eine Kleinigkeit für euch mitgebracht hätten. Hannes, du hast deine Kontakte spielen lassen.
Yes, und zwar habe ich auch zur Überraschung für dich natürlich ein bisschen, weil ich wusste, dass du dieses schöne Spiel heute in der Kategorie Alte Liebe History thematisierst, Bastian Hellberg selber mal zu Wort kommen lassen und er schildert uns jetzt mal in seiner Sprachaufnahme, wie er das Spiel damals erlebt hat.
Ja, liebe Hannes, hier nochmal ein paar Erinnerungen an das sagenhafte Spiel damals. Ich glaube, es war 1986 gegen den Karlsruher SC. Ja, ich kann mich heute immer noch bestens daran erinnern. Ich war, wie du ja weißt, Abwehrspieler und als Abwehrspieler macht man mal das ein oder andere Tor, aber auch nicht so viele Tore. In dem Spiel hatte ich das große Glück, dass ich 3 Tore schießen durfte und auch 3 Tore vorbereitet hatte oder habe. Und wir haben das Spiel damals 8-0 gegen Karlsruhe gewonnen. Ich kann mich noch bestens daran erinnern. Es war das in der Hinserie zu Hause gegen Karlsruhe. Und Karlsruhe stand damals im Mittelfeld. Was eigentlich noch völlig verrückt ist an der Geschichte, Karlsruhe ist tatsächlich am Ende der Saison, obwohl sie 8-0 in der Hinrunde gegen uns verloren haben, sind sie am Ende der Saison mit uns als Zweiter. Wir sind Erster damals geworden und Karlsruhe ist als Zweiter mit uns in die Bundesliga aufgestiegen, also trotz 8-0 Niederlage. Ich kann mich auch noch bestens ans Spiel erinnern. Wir haben 1-0 geführt in einem durchschnittlichen Spiel. Karlsruhe war echt stark und es war ziemlich auf Messerschneide. Und ich kann mich noch erinnern, als Matze Giesel den Freistoß vors Tor spielte. Ich habe den Ball einfach nur so willenlos mit dem Kopf verlängert und habe gedacht, naja, vielleicht macht einer hinten den Ball noch richtig scharf und kann ihn vielleicht irgendwie direkt verwandeln. Aber der Torwart machte einen großen Patzer und sprang unterm Ball unterdurch. Und so ist mein Ball rückwärts zum Tor. Ich habe es gar nicht gesehen. Ist er dann direkt ins Tor geflogen, eigentlich sehr glücklich. Das war 2-0 kurz vor der Halbzeit. Und da habe ich noch gedacht, boah, Gott sei Dank, das 2-0, sonst wird es ja heute echt noch eng. So haben wir zumindest statt 1-0 2-0 vor, also kann noch kritisch werden. Dann sind wir rausgekommen zur zweiten Halbzeit und das war dann wirklich wie ein Sechser im Lotto. Sowas habe ich im Fußball auch noch nie erlebt. Wir haben dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit 6 Tore gemacht, haben am Ende 8-0 gewonnen. Und die 6 Tore waren wirklich wie gemalt. Das war ein Traumtor von Gregor Grillemeier dabei. Carsten Suhrmann kriegt den Ball, glaube ich, in den Rücken, nimmt den Ball mit dem Hacken mit und hämmert ihn aus 20 Meter direkt in den Winkel rein. So ein Tor machst du, glaube ich, auch nur einmal in deinem Leben. Und es war wirklich überragend, das Spiel. Und du merkst an meiner Begeisterung, unvergesslich so ein Spiel. Und ich glaube, der junge Olli Kahn hat damals auf der Bank gesessen. Famula hieß der Torwart, der 8 Tore bekommen hat. Vielleicht ist er danach aus dem Tor gewechselt, sag ich mal, oder ausgewechselt worden. Und Olli Kahn hat vielleicht so indirekt durch unseren 8-0-Sieg die Chance bekommen, dass er dann als junger Torhüter im Tor stehen kann. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagenhaft das Spiel. Wir sind damals relativ souverän aufgestiegen in die erste Liga. Ich kann mich erinnern, aus den ersten 19 Spielen, es war eine 20er-Staffel, haben wir tatsächlich 17 Mal gewonnen. Das würde heute heißen, dass du zur Hinserie 51 Punkte hast. Damit bist du schon fast durch. Ja, das war damals noch so, schöne Zeiten. Immer wieder schön, drüber mal zu sprechen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen die Begeisterung geweckt und drücke natürlich der Mannschaft die Daumen, dass es nicht 8-0 ausgeht, sondern meinetwegen auch gern 1-0, reicht auch, Hauptsache 3 Punkte im Sack. Und wir rutschen langsam übers Mittelfeld, vielleicht auch nach oben ran. Euch erstmal alles Gute und ja, vielleicht sehen wir uns am Freitag beim Spiel. Bis dann, ciao, ciao.
Okay, ihr Lieben, und wenn ihr glaubt, das war's, nee, wir haben da noch wen.
Ja, hallo, hier spricht Carsten Suhrmann. Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel Hannover 96 gegen Karlsruher SC in der Saison, 86, 87, sehr gut erinnern. Es waren nicht allzu viele Zuschauer im Stadion, so knapp 15.000, 16.000, glaube ich. Und was mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben ist, wir haben 2 Spieler in den Reihen gehabt, die gleich 3 Tore gemacht haben, und zwar Gregor Grillemeier und unser Libero Bassi Hellberg. Der war ja bekannt dafür, dass er mehr vorne war als hinten. Und die anderen beiden Tore, Sigi Reich, und ich habe auch ein Tor gemacht, und zwar, glaube ich, eins der schönsten meiner Karriere. Ich habe so von der rechten Seite aus 2, 3 Spieler ausgespielt und dann von der Strafraumkante 16 Meter Eck so den Ball über den Torwart gechippt und hinten in die lange Ecke hoch rein. Das war schon ein ganz besonderes Tor. Und habe es neulich erst mal wieder gesehen bei Facebook. Da sind ja manchmal Ausschnitte von früher. Und da guckt man ab und zu mal rein. Ich wünsche euch für die Folge alles Gute. Euer Carsten Suhrmann. Ciao.
Ey, was für 2 geile Einsendungen, Sprachnachrichten, die wir von 2 Spielern, die einfach live dabei waren, bekommen haben. Das ist doch unbeschreiblich, oder? Ey,
wie schön ist es einfach, den beiden zuzuhören, beim Erzählen von der Geschichte von damals.
Könnte ich eine ganze Folge machen?
Ja, bin oder? Dabei.
Okay.
Ich wäre dabei.
Vielen Dank an euch beide, Carsten und Bastian. Unglaublich, es ist eine absolute Ehre hier für uns natürlich, als auch für unsere Community, unsere Hörerinnen und Hörer, sowas von euch einfach mal abspielen zu können und wie so eine kleine Zeitreise mit allen zu machen. Das wird nie selbstverständlich für uns und ist eine ganz große Ehre. Tausend Dank dafür. Ihr wisst natürlich, dass wir eine große Folge gemacht haben zu der neuen Saison für alle Vereine und unsere Einschätzung. Deswegen hört da gerne nochmal rein, wenn ihr ein ausführliches Update zum KSC haben möchtet. Natürlich ist seitdem auch noch ein bisschen was passiert. Und ich hole euch einmal ab. Also von ehemals Trainer Eichner lief der Vertrag aus. Der wurde ersetzt durch Maximilian Senft, der seitdem die Trainerbank dort hütet und die Mannschaft zum Erfolg führen soll. Topspieler sind auf jeden Fall aktuell Moritz Bruschinski mit 2 Toren und der besten durchschnittlichen Note. Und natürlich Allzeitlegende Marvin Wanicek.
Krasses Tor am Wochenende auch wieder von ihm.
Krasses Tor, 3 Scorerpunkte bis jetzt. Großer Neuzugang tatsächlich Shio Fukuda von Gladbach, der für 700.000 Euro gewechselt ist. Und schmerzhafter Abgang natürlich, aber auf der anderen Seite ist da auch gut Geld reingekommen. David Herold, linker Verteidiger, wechselte wiederum zu Gladbach für 3,5 Millionen Euro. Ist natürlich für den KSC eine leckere Einnahme. Karlsruhe ist mit einem Sieg gegen Bielefeld zu Hause am 8.8. in die Saison gestartet. Danach mit einem Remis auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Im DFB-Pokal sind sie mit Ach und Krach, muss man sagen, also mit viel Kampf gegen Münster mit einem 2-1 in die nächste Runde eingezogen und haben jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg eine Führung verspielt und sind da dann etwas unglücklich am Ende mit 2-5 unter die Räder gekommen. Ja, ich glaube, das ist für uns auf jeden Fall ein machbares Spiel. Danach müssen wir nach Nürnberg. Deswegen glaube ich, sind jetzt 3 Punkte, die auf jeden Fall drin sind, zu Hause, extrem wichtig, um dann nochmal diesen Schwung zu nehmen, mitzunehmen gegen Nürnberg. Und wie wir in dieses Spiel starten könnte, das teilt euch Gianni jetzt einmal mit.
Ja, wir haben natürlich den Deadline-Day noch vor der Brust. Das ist schwierig jetzt vorherzusehen, die Glaskugel haben wir leider nicht. Wer eventuell noch dazu stößt, womit ich jetzt auf jeden Fall plane, ist, dass STT und Hugonet wieder back sind und Teil unserer S11 sein werden. Ich sage jetzt eine Startaufstellung, mit der ich ins Spiel gehen würde. Es ist jetzt nicht das, was ich vermute, was Tietz macht, sondern so, wie ich es machen würde. Ja, also im Tor ganz klar unsere Nummer 1 Leo Weinkauf. Gita für mich hinten rechts gesetzt.
Stark.
Nach seinem Einsatz in Darmstadt hat er top gemacht. Bleibt natürlich abzuwarten, ob Gita bei uns bleibt. Es gab ja Gerüchte aus Rumänien, dass da 1,5 Millionen auf den Tisch gelegt werden. Mal gucken, ob er vielleicht mit dem Spiel jetzt nochmal einen Stempel hinterlassen hat, ja, der dafür spricht, dass er bei uns bleibt. In der Innenverteidigung ganz klar Tomjak, links Hugonet, davor STT. Wie gewohnt, linke Schiene, rechte Schiene, Uden und Neubauer. Jetzt wird's tricky. Ich würde auf rechts mit Bundu starten. Mhm. Brutal gemacht. Bundu gehört einfach in die Startelf. Ich würde mit Taibi auf der 10 starten. Würde Hartl links laufen lassen und stelle Gindorf auf die 9.
Boah, ich habe nichts hinzuzufügen.
Ich habe da so Bock drauf und ich weiß nicht, worauf wir warten. Ich habe das Gefühl, natürlich kombiniert ein Gindorf wunderbar mit Udenda oftmals die linke Seite durch. Aber ich finde, Gindorf ist teils auch nicht so der dynamische Tempo-Dribbler, den du eigentlich auf links brauchst.
Er ist nicht vergleichbar mit Chakrun, das muss man sagen, das hat man auch wieder gemerkt.
Genau, ja, auf jeden Fall. Chakrun wäre natürlich auch einer, den ich unfassbar gerne in der Startelf sehen würde, aber die Konkurrenz auf den Positionen mit einem Taibi, mit einem Hartl, mit einem Gindorf, mit einem Bundu ist einfach aktuell zu groß. Chakrun ist für mich der perfekte Ergänzungsspieler, der in der 60. reinkommt und nochmal richtig Feuer reinbringt. Für mich ein Experiment wert, Gindorf mal auf die 9 zu stellen. Er kann das spielen. Er ist eigentlich auch so der Typ Neuner, der eigentlich auch ganz gut in diesem System harmonieren würde. Er lässt sich gern fallen, könnte Räume schaffen. Ich finde es eigentlich ein Versuch wert. Mal gucken, vielleicht Christian hört uns ja zu. Christian, könntest du ja mal die Idee von mir berücksichtigen, ja, in deiner nächsten Aufstellung.
Finde ich absolut grandios und jetzt eben, wo du es ausgesprochen hast, unsere drei IVs, boah, die machen mich nochmal richtig warmus. Also wenn ich geil, die drei Jungs da hinten sehe, ich glaube da.
Ja, also auch ich habe das eine Foto von 96 auf Insta von Gita.
Das ist Wahnsinn. Der ist so im Saft, ne?
Der ist aber richtig im Saft.
Ja.
Okay, bevor wir auf den nächsten Spieltag gucken, müssen wir auf jeden Fall nochmal den vergangenen Spieltag durchleuchten. Ja. Was ging da ab? Was ging da bitte ab? 42 Tore in Summe, alleine am Samstag 27 Tore. Wahnsinn. Ich lese jetzt nur die Ergebnisse vor, ich möchte jetzt nicht auf einzelne Mannschaften eingehen. 1-0, 5-3, 5-3, 5-2, 4-3, 4-1, 2-1, 1-0 und 2-0. Es war ein Toreschnitt von 4,67 an dem Wochenende. Wahnsinn.
Und kann man sich nicht beklagen als Zuschauer.
Mal, wir mit unserem 1-0 haben da ja nochmal, ich sag mal, den Durchschnitt eher nach unten getrieben. Ja. Wahnsinn, was da abging. Der nächste Spieltag, den eröffnen wir, logischerweise. Wir haben jetzt eine kurze Woche vor der Brust. Der Deadline-Day ist dazwischen. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil, wenn du Sonntag spielst und dann wieder Freitag. Es ist eine kurze Woche, voll man geil. Muss nicht allzu lange warten. Ja. Man macht sich kurz warm aus und dann geht's rein in den nächsten Spieltag. Bielefeld spielt den Freitag ebenfalls zu Hause gegen St. Pauli. Auch ein interessantes Spiel. Samstag haben wir die Partien Wolfsburg-Cottbus, Lautern-Darmstadt, Kiel-Nürnberg. Und das Topspiel am Samstag ist Dresden gegen Bochum. Auch eine geile Partie.
Geile Partie.
Sonntag haben wir dann noch die Partien Hertha gegen Magdeburg, Fürth gegen Heidenheim und Osnabrück gegen Peine-Ost. Ja, keine allzu knalligen Spiele am Start. Dementsprechend können wir gespannt in den Freitag reingehen. Hannes, Hörerfrage. Wir hatten in der letzten Woche die Hörerfrage gestellt, oder ich hatte in der letzten Woche die Hörerfrage gestellt, was ihr meint, wie viele Punkte wir noch bis zur langen Länderspielpause im Oktober holen. 4 Spieler standen da zur Auswahl. Du hast eine Abstimmung gemacht auf Insta. Was war denn so das Ergebnis?
Genau, wir hatten das Ergebnis bereits mit euch geteilt, weil es natürlich schön ist, wenn man schon mit dieser Auswertung in das Spiel gehen kann. Und tatsächlich kam ein Schnitt von 8,99 Punkten heraus. Am häufigsten genannt auf Platz 3 waren 7 Punkte. Hätte ich ein bisschen mehr gehofft, aber gut. Auf Platz 2 waren sehr optimistische 12 Punkte. Und auf Platz 1, klopfe ich mir kurz auf meine Schulter, waren 10 Punkte am häufigsten genannt.
Du hattest auch 10 Punkte, ne?
Ja.
Okay, ich war mit 12. Aber wir sind ja alle noch im Rennen.
Wir sind alle noch im Rennen.
Mit dem Dreier.
Es hat keiner 0 Punkte gesagt. Oder 1. Ja, ich glaube, das ist schon wieder geil, wenn man in diesen Abständen guckt mit 4 Spielen und du gewinnst das erste davon, bist du direkt wieder ein bisschen doppelt heiß fürs Freitagsspiel. Ja, vielen Dank wieder für eure Teilnahme an der Hörerfrage. Und die Hörerfrage für die kommende Folge, für die jetzt anstehende kurze Woche ist, was hält euch, Vamos, in diesen Zeiten der Trainerdiskussion, wenn es hitzig wird? Ja, wenn es noch so scheiße aussieht und noch so viel diskutiert wird, was ist euer Nordstern? Was ist euer Polarstern, an den ihr guckt und denkt, es ist doch
alles wird gut.
Alles wird gut. Und vergesst nicht, eure Kick-Tipps abzugeben. Bis spätestens Freitag 18.29 Uhr, damit ihr auch da im Rennen bleibt. Und sonst wünschen wir euch einen sehr spannenden Deadline-Day und Pre-Deadline-Day heute
Abend.
Hoffentlich
auch erfolgreichen Deadline-Day, ne?
Sehr erfolgreichen Deadline-Day. In diesem Sinne bleiben wir Vamos, ihr bleibt es auch. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Bis dahin, Peace.
Bis dann, ciao.